Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Börsenthemen mit Erichsen, Hell und Lorenz. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Unser heutiger Gast ist Investor, Analyst und Unternehmer, der seit Jahrzehnten nach außergewöhnlichen Chancen an den Kapitalmärkten sucht. Er betreibt die Webseite Undervalued Shares, ist CEO von Sarnia Asset Management und lebt auf der Kanalinsel Sark. Herzlich willkommen, Sven Lorenz. Grüß dich.
Hallo, freut mich, heute mit dabei zu sein.
Sehr gerne. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist Timo geblieben, der ist diese Woche im wohlverdienten Urlaub. Sven, vielleicht gleich mal eine Frage vorab, bevor ich zu den Themen komme und wir direkt einsteigen. Ich habe es vorhin gesagt, du lebst auf Sark. Du hast am Donnerstag in New York, wo du gerade zugeschaltet bist, eine Konferenz mit dem Namen Weird Shit Investing abgehalten. Du bist gefühlt für mich zumindest, ich verfolge dich ja, immer unterwegs und suchst nach außergewöhnlichen Investmentchancen. Deswegen, mich interessiert, wann hast du eigentlich entschieden, dass ein normales Leben nichts für dich ist?
Das hat sich organisch so entwickelt. Eine aktive Entscheidung gab es da nicht. Ich war einfach im Strudel des Lebens sozusagen. Mir boten sich alle möglichen Opportunitäten und ich reise gerne. Ich habe eine sehr coole Community von Anlegern, mit denen ich mich auch gerne in Person treffe. Und bei einem der Treffen mit Lesern in New York schlug einer vor, Sven, du schreibst über solche abgelegenen Anlagethemen, wieso machst du nicht mal eine Konferenz, die wir Weird Shit Investing Conference nennen? Und daraus ist ein Event entstanden, das jetzt gerade wieder an drei Orten stattgefunden hat. In Hongkong letzte Woche, dann am Dienstag in London und am Donnerstag in New York. Also der Gastgeber, ich bin sozusagen mit der Sonne um die Welt gereist und habe das dann an drei großen Finanzstandorten abgehalten. Und ja, also um zu deiner Frage zu kommen, das hat sich alles irgendwie so ergeben. Ich sage meistens ja, wenn mir jemand was Interessantes anbietet oder eine gute Idee hat. Und ja, für andere Sachen blieb dann halt weniger Zeit.
Deswegen bist du heute auch im Podcast. Da hast du auch ja gesagt, als Lars dich gefragt hat.
Genau. Ich wusste mal wieder nicht, was da auf mich zukommt. Aber nachdem ich Lars auch schon viele Jahre kenne, wenn nicht sogar Jahrzehnte, genau Jahrzehnte, ja, richtig. Also habe ich mich da im Vertrauen auf eure bekannte gute Arbeit einfach mal mit reinziehen lassen.
Danke dir, das nehmen wir gerne an. Lars, ich hole dich noch rein. Weird Shit Investing, ist das etwas, wo du auch drauf schaust aus wirklich unterbewertete Perlen oder bist du da eher wie ich? Ich lese ganz viel von dir, Sven, aber meistens bin ich zu konservativ und bleib dann bei dem, was ich kenne. Aber intellektuell finde ich das total spannend. Aber wie geht's dir, Lars?
Ja, ich muss gerade, entschuldige, dass ich nicht direkt auf deine Frage antworte. Also Sven und ich hatten, glaube ich, das erste Mal einen Kontakt, das war aber auch Weird Shit, in dem wir da gemeinsam investiert haben. ist eine lange Zeit her und nicht jedes Investment führt immer zum gleichen Ergebnis. Aber ich will es mal so sagen, also ich habe für die ganz weirden Sachen ist Sven mein Mann. Ich glaube, wenn wir bei den Renditespezialisten aktiv sind, dann gibt es einfach eine bestimmte Größenordnung, die wir nicht unterschreiten wollen, weil wir sonst selber vermutlich die Kurse machen würden. Also ich lese das durchaus sehr interessiert, aber Sven hat ja auch manchmal Werte, für die man vermutlich sogar um die Welt reisen muss, um überhaupt die notwendigen Informationen zu bekommen, weil eben nicht Bloomberg oder irgendjemand alle Details dazu hat. Also da bin ich auch eher ein stiller Mitleser.
Okay. Dann komme ich mal zu den Themen, die wir heute hier besprechen. Und zwar, wir schauen uns mal an, was das große Fed-Meeting unter Kevin Warsh gebracht hat. Das heißt, wir kommen zum einen unserer Chronistenpflicht nach, aber wir schauen auch, was waren denn die Überraschungen, die es da gab, falls es welche gab. Dann nächstes Thema, kauft SpaceX Tesla? Da gibt es ja die Behauptung von Dan Ives, dass SpaceX Tesla übernehmen könnte. Wir schauen auf den Ölpreis. Wie weit geht der Absturz? Wir schauen auf England. Und zwar läuft da der ganz große Ausverkauf. Gibt es vielleicht sogar Chancen und sogar einen spannenden Wahlkrimi im Moment. Dann Thema Nummer 5. Wir schauen auf Aktien und ob man die überhaupt noch kaufen darf, weil sie mittlerweile so unbeliebt sind, dass die meisten die Schnauze voll haben, sage ich mal auf Deutsch. Dann haben wir eine Hörerfrage von Julia. Was ist los bei BMW? Und ich freue mich schon auf die Antwort von Lars. Und Thema Nummer 7, die Außenseiterwette von Sven. Und wenn ihr auch Hörerfragen einreichen wollt, dann könnt ihr das machen bei uns in der App unter www.by-the-dip.de. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal ein. Wir hatten ja diese Woche die erste Fed-Konferenz unter dem neuen Sheriff in der Stadt, würde ich fast sagen, Kevin Warsh. Lars, Gab es da etwas, was du mitnehmen konntest, verglichen zu Jerome Powell, was sich vielleicht verändert in Zukunft?
Die Informationen werden auf jeden Fall mal geringer. So viel haben wir gehört, er will weniger berichten. Das kann jemandem auch mehr Spielraum geben. Also ich mache es mal kurz, weil am Ende des Tages da hat wahrscheinlich jeder schon 3 oder 4 Berichte darüber gelesen, ob das jetzt hawkisch oder dovish war. Ich glaube, der Markt hat es am Anfang vielleicht leicht überinterpretiert. Meine Erwartungshaltung ist nach wie vor, dass sowohl Kevin Warsh als auch Scott Bessent ihren Auftrag kennen, dass sie aber diesen Auftrag also für die USA einigermaßen akzeptable Finanzierungsbedingungen bereitzustellen, dass sie diesen Auftrag natürlich am Finanzmarkt so unterbringen müssen, dass der sie auch für voll nimmt. Und das ist gelungen. Also insofern finde ich, das erste Meeting hat vielleicht diejenigen enttäuscht, die gesagt haben, das ist eine Marionette von Trump, der wird gleich Zinssenkungen in Aussicht stellen. Aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass in die Fed-Entscheidung immer derart viel reininterpretiert wird. Kurzfristig war der Dollar vielleicht ein bisschen stärker als erwartet und momentan gilt so ein bisschen die Korrelation, ist der Dollar stärker, ist das eher Risk-Off an den Märkten. Aber so viel ist ja unter dem Strich jetzt auch nicht passiert.
Sven, du bist ja gerade in New York, du hast ja ein riesen globales Netzwerk. Wie wurde da die Konferenz aufgenommen oder der neue Sheriff, der jetzt hier die Notenbank führen soll?
Also ich fange mal mit einer ganz interessanten Zahl an. Er hat in dem ersten Meeting 14 Mal das Wort Preisstabilität genannt und 32 Mal das Wort Inflation, was ja durchaus schon was sagt. Gleichzeitig hat er sich eigentlich auf fast nichts festnageln lassen, so dass der Markt dann mal wieder interpretieren durfte und Kaffeesatz lesen durfte. Generell wicht bei der Fed jetzt sicher eine neue Ära an. Also er hatte ja mehrere Taskforces gegründet, also Arbeitsgruppen, die jetzt mal sich Themen anschauen, wie sammelt die Fed Informationen über so Themen wie Konjunktur, Produktivität, Arbeitslosenquote, wie schaut die Bilanz der Fed aus, also die richtige Bilanz mit den Zahlen und wie wird die Informationspolitik in der Zukunft betrieben? Und da stehen sicher einige Veränderungen an. Gleichzeitig ist natürlich so ein Komitee auch immer konsensusgetrieben zu einem gewissen Grad und da spielt die Politik rein. Also jetzt ganz große Revolutionen wird es da nicht geben. Wobei zu dem Thema hawkisch oder dovish muss man schon klar sagen, dass im Moment die Hälfte der Komiteemitglieder zum Jahresende eher höhere Zinsen erwartet und das war im März noch nicht der Fall. Also die Richtung ist da mal grundsätzlich vorgegeben. Denn die Inflation ist, also was so die typischen Konsumentenpreise anbelangt, die ist hier nach wie vor so bei knapp unter 4%. Das ist doppelt so hoch, wie man es eigentlich haben will. Das merkt der Konsument, da ist der Wähler nicht happy und da muss was gemacht werden. Also ich würde sagen eher hawkisch, aber es ist immer Politik, es ist immer irgendwo Konsens und Verhandlung und Kompromiss.
Ich würde Sven sogar noch 2 Zahlen reinwerfen und zwar 340 und 130, denn Kevin Warsh ist etwas schmallippig geworden, müsste man sagen, denn das Kommuniqué danach ist von 340 Wörtern auf 130 eingedampft worden. Also wir müssen uns daran gewöhnen, dass er wahrscheinlich weniger kommunizieren wird. Und was ich spannend fand, du hast es schon angesprochen, Sven, er hat ja auch diese Taskforce, also zu 5 verschiedenen Bereichen gegründet, unter anderem, ob die Inflationsberechnung so überhaupt noch zeitgemäß ist. Und er guckt ja gerne auf die sogenannte Trimmed Mean Inflation, das heißt auf eine Inflation, wo ich die Ausreißer einfach wegnehme. Und dieser Wert ist bei 2,3%. Also denkt ihr, ich gebe die Frage mal an euch beide, wenn man die Inflation jetzt nicht so in den Griff bekommen sollte, das gilt für die USA als auch Europa, macht man dann einfach eine neue Berechnungsmethode und alles ist wieder Paletti? Wird das der Markt auch glauben? Also, wer möchte als anfangen? Lars?
Ja, gerne. Also ich habe ein bisschen salopp gesagt, ich kann mir vorstellen, dass notfalls 3% die neuen 2% sind. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass vielleicht die absolute Zinshöhe gar nicht so entscheidend ist, sondern du brauchst im Idealfall negativen Umfeld negativer Realzinsen. Dass man also mit Sparbüchern oder mit Festgeldkonten in den nächsten Jahren, sollte man aus Sicht, nehme ich mal an, der Fed und aus Sicht hochverschuldeter Regierung ist das immer das Motto, sollte man zumindest mal keine positive Realrendite rausholen. Und das ist vielleicht das, was man mitnehmen kann. Da wird sich nicht ganz viel ändern in den nächsten Jahren. Denn wann immer, ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, müssen irgendwann im Laufe des Jahres, wenn man dann den Haushalt 2027 hochrechnen würde, dann könnten die Zinszahlungen der größte Haushaltsposten der USA werden. Sowas gab es schon mal, sowas gab es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Sowas kann passieren vorübergehend, wenn nach Rezessionen angekurbelt wird. Aber wir haben weder, je nach Definition, weder das eine noch das andere. Und dementsprechend glaube ich, dass die Marschroute, selbst wenn wir Zinserhöhungen sehen sollten, wenn die Inflation nicht so schnell runterkommt, wie erwartet, dass die Marschroute relativ klar ist. Und das ist das, was vielleicht die Anleger mitnehmen. Also dass Sachwerte unattraktiv werden, ich glaube eher das Gegenteil wird passieren.
Okay. Sven, denkst du auch, 3% sind die neuen 2 oder 2% sind neu berechnete 2% in Zukunft?
Nein, ich würde da dem Lars im Prinzip zustimmen, unter anderem auch deshalb, wir leben ja in einem Zeitalter, wo die Politik eigentlich vor harten Entscheidungen überwiegend zurückscheut. Und für Politiker ist es immer einfacher, ein bisschen mehr Inflation zu haben und dann werden halt auch die Assetpreise mit hochinflationiert und man fühlt sich reicher, als jetzt wirklich harte Einschnitte zu machen. Also man muss gewissermaßen das Theaterstück irgendwie aufführen und so tun, als würde man sich echt Mühe geben. Ob es dann wirklich erreicht wird, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber im Zweifelsfall wird es einfach aufgeweicht. Also 3% ist dann die neue 2%.
Okay, Konsens hier. Dem kann ich mich anschließen. Auf jeden Fall wird irgendwas passieren. Abschließend zu dem Thema, Sven, was mich noch interessiert. Du jagst ja wirklich interessanten Anlagechancen hinterher. Also ob jetzt Goldminen in Venezuela oder Agrarunternehmen Investments in der Ukraine, guckst du bei solchen unterbewerteten Werten auch auf die Zinssituation oder sagst du, da mache ich Bottom-up, ich gucke mir das Unternehmen an und wenn die stark unterbewertet sind, dann kommen die sowieso, da muss ich jetzt gar nicht unbedingt auf der Makroebene mich mit Zinsen und Inflation beschäftigen.
Also du hast die Frage eigentlich schon selber beantwortet. Ich muss gestehen, ich gehöre zu denen, die glauben, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, die Zinstrends vorherzusagen und genauso mit Währungen auch. Ich konzentriere mich da lieber auf die Aktienanalyse und das Zinsen, Makroumfeld und Währungen anbelangt. Da gewinnt man mal und man verliert mal, aber im Zweifelsfall ist das Wichtigere, wie viel Gewinn man eigentlich mit den Aktien erzielt und das ist mein Fokus.
Das ist eine schöne Überleitung. Wie viel Gewinn erzielt man mit den Aktien? Kommen wir mal zum zweiten Thema, SpaceX. Der große Börsengang war vor genau einer Woche. SpaceX ist nach wie vor über dem IPO-Preis. Lars, hast du gerade die TradingView auf? Stehen wir noch über IPO-Preis? Ich denke schon, oder?
Das dürfte sich zu gestern ja aufgrund des Feiertags heute jetzt hast nicht geändert haben, aber... Also wir eindeutig mit, weißt du, war Schlusskurs gestern $195, ich habe gar nicht nachgesehen. Also erster Negativtag, aber eindeutig sowohl über IPO als auch dem ersten gehandelten Kurs. Hat aus Elons Sicht funktioniert.
Aus Elons Sicht absolut. Und wer sich da interessiert, gibt ein paar gute Artikel auch über den Optionshandel bei SpaceX, weil der natürlich auch noch brutal den Kurs mit nach oben treibt. Aber jetzt kam ja diese Woche noch, eigentlich kamen ja zwei SpaceX-Meldungen. Die eine ist, SpaceX übernimmt Cursor, also eine KI, ein KI-Unternehmen, das für Programmierer KI-Tools entwickelt. Clevererweise wird hier auch mit eigenen SpaceX-Aktien bezahlt. Und, das finde ich fast noch interessanter, Dan Ives, er ist ja so eine Art Paradiesvogel, wenn man ihn kennt von CNBC und er ist Analyst bei Wedbush. Und er hat gesagt, er rechnet oder er geht felsenfest sogar davon aus, dass binnen der nächsten 12 Monate SpaceX Tesla übernehmen wird.
Werbung. Hi, hier ist Timo und ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Danke für das überragende Interesse an unserer exklusiven Aktion mit Market Screener, die wir in der letzten Woche gestartet haben. Wichtiger Hinweis, diese Aktion läuft nur noch bis zum 24. Juni. Also bis nächsten Mittwoch erhältst du noch 40% Rabatt auf Market Screener und zusätzlich als Geschenk 4 Monate bei The Dip Plus. Dein Ersparnis liegt damit bei mehr als 300 Euro. Und was kriegst du alles dafür? Ganz einfach, dieselben Börseninformationen, mit denen auch die ganz großen Profi-Investoren jeden Tag arbeiten. Du kriegst mit Market Screener Zugriff auf alle wichtigen News zu deinen Aktien. Du kannst dir außerdem zu all deinen Aktien in deinem Depot Analysen und Screenings erstellen und dir das alles sogar komplett selbst zusammenbauen, also ein echtes eigenes Screening-Tool erstellen. Lars Sebastian und ich arbeiten damit bereits seit Jahren und wir sind ehrlicherweise top zufrieden mit Market Screener. Market Screener ermöglicht Lars Sebastian und mir die Käufe und Verkäufe in unseren privaten Depots nicht nur auf Basis von irgendwelchen Meinungen oder Schlagzeilen zu treffen, sondern auf Basis von Echtzeitdaten, Analysen, Profi-Research und natürlich vielem mehr, alles gebündelt an einem Ort. Also, Sichere dir jetzt 40% Rabatt für Market Screener und natürlich 4 Monate bei The Plus als Geschenk. Wie gesagt, du sparst damit mehr als 300 Euro. Und wenn dich das interessiert, dann klicke folgenden Link. www.buy-the-dip.de/marketscreener. Und dieser Link hängt natürlich auch unten drin in den Shownotes. Wir drei wünschen dir viel Spaß mit Market Screener und natürlich weiterhin ganz viel Erfolg.
Und ich denke, das ist für unsere Zuhörer und Zuseher eine spannende Frage. Sven, hältst du das für realistisch? Also in diesem Megacap-Bereich, dass Elon jetzt wirklich hier eine 3-Billionen-Dollar-Firma baut? Ist das etwas, wo du draufschaust? Oder sagst du, diese Megafirmen, die sind auch so effizient bewertet, da finde ich jetzt eigentlich auch nichts mehr an Chance?
Also ich verfolge es natürlich auch, denn ich meine, wer kann widerstehen dieser ganzen Erfolgsgeschichte und kontroversen Erfolgsgeschichte von Elon Musk zu folgen und dem Börsenwert von einer Firma wie SpaceX? Im Moment liegen die Wettwahrscheinlichkeiten an den Wettmärkten für eine Fusion von Tesla und SpaceX bei 54%. Also der Markt geht davon aus, dass es in den nächsten 12 oder 18 Monaten über die Bühne gehen wird, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit. Und mit der, ich sag mal, oberflächlichen Kenntnis, die ich so habe, weil ich halt natürlich auch einfach die Medien darüber verfolge und was so im Internet gesprochen wird, würde ich sagen, dass das durchaus schon Sinn macht. Also zum einen hat Elon Musk die Herausforderung, das Problem, er muss da 2 Megafirmen leiten. Und zum anderen fällt die eine im Moment, glaube ich, kann man objektiv sagen, auch durchaus gefühlt zurück. Also Tesla ist jetzt im Autobereich nicht so wahnsinnig stark. Bei den Robotaxis liegen sie auch hinten dran. Die Erträge fallen da jetzt tendenziell. Da wurden ja auch sehr viele Erträge erzielt, zum Beispiel mit diesen Regulatory Credits, die man da irgendwie mit der Regierung verarbeitet hat. Dann wurden auch mal Bitcoin verkauft. Und also Tesla schwächelt so ein bisschen. Und vielleicht ist ihm dran gelegen, so eine Art AI Berkshire Hathaway Megakonzern zu bauen, wo er sich dann quasi zum einen voll drauf konzentrieren kann und zum anderen kann man natürlich in so einem völlig unübersichtlichen 3 bis 4 Billionen heißt es, glaube ich, auf Deutsch, auf Englisch ist es ja Trillion. In so einem Konstrukt kann man natürlich auch wahnsinnig viel mauscheln und verstecken und ein bisschen mehr den Fokus hier oder dort legen bei der Kommunikation. Da ist er ja der Meister drin. Insofern gefühlt, würde ich mal sagen, hat es durchaus eine signifikante Wahrscheinlichkeit und hat ja auch früher zum Beispiel schon mal diese Übernahme gemacht von der Solar City, als die Probleme hat. Da hat er das, wo er selber 22,5% hielt, hat er sich dann quasi formell aus der Entscheidung rausgehalten. Aber jeder weiß natürlich, dass der Aufsichtsrat im Grunde genommen nach seiner Pfeife tanzt. Also ich glaube, wir haben da noch nicht das Letzte gesehen, was solche Transaktionen mit sich selber anbelangt.
Das ist der richtige Punkt, genau für die Älteren unter uns. Solar City muss ich bei Elon auch immer dran denken. Wenn was nicht läuft, dann wird es verwurschtet in diesem Firmenkonglomerat. Und ich hatte neulich auch eine interessante Analyse gelesen, denn es gibt ja immer wieder Probleme mit den Payment Packages von Elon. Und das ist wohl, wenn er Tesla schlucken würde, im SpaceX-Konstrukt weniger problematisch, weil es wohl anders konstruiert ist. Also Lars, ich übergebe mal an dich, du bist kein Elon-Fanboy, aber denkst du, Tesla wird übernommen oder nicht?
Ja, man muss, also da, ich aus den von Sven genannten Gründen glaube ich, dass es für Elon einfacher wäre. Auch, weil es, das ist sowieso schon, das muss man ja anerkennen. Das Pensum, was er hier leisten muss, ist schon enorm hoch. Das ist vielleicht irgendwann, aber ich will da gar nichts reininterpretieren, auch mal ein Risiko, wenn jemand so unter Dauerstrom steht. Aber es gibt Menschen, die damit besser umgehen können und Menschen, die damit schlechter umgehen können. Aber ich will es mal so formulieren, für Elon macht es Sinn und aus Sicht von SpaceX würde ich sagen, alles, was du mit Aktien kaufen kannst, würde ich kaufen und zwar wirklich alles, weil besser kannst du eine, also nach allen Regeln der Kunst, ziemlich fantasievoll bewertete Aktie natürlich nicht nutzen. Wenn du dann mit Aktien bezahlen kannst, deswegen glaube ich im Übrigen auch nicht, dass man, wenn man darauf spekuliert, also wenn man das jetzt hört und sagt, naja, normalerweise steigt ja die übernommene Firma dann im Kurs. Also ich glaube, wenn, dann funktioniert es nur, wenn er den Tesla-Aktionären da glaubhaft macht, bitte rechnet jetzt nicht mit einer Prämie, die wird er nicht zahlen können. Aber dafür bekommt ihr wunderbare SpaceX-Aktien und ihr seid zurück in meinem Schoß und ich konzentriere mich auch wirklich auf alles. Und schaut mal, wir haben ein Addressable Market von, was waren es? 26 Billion oder so.
Oder 28.
Oder 28. Ist halt nur ungefähr so viel wie das Bruttoinlandsprodukt der USA. Aber drunter macht das halt nicht. Also was jetzt ohne Spaß, wahrscheinlich ist es gar keiner von ihm, würde ich sagen, alles, was du mit SpaceX-Aktien bezahlen darfst und kannst, das würde ich auch nutzen. Dann kann eine wirklich überbewertete Aktie den größten Nutzen für dich bringen.
Ich würde mich aber als Tesla-Aktionär auch fragen, ob ich das überhaupt will. Also du hast den richtigen Punkt, Lars. Er sagt natürlich, also wenn das klappt, aber dann konzentriere ich mich wirklich wieder auf Tesla und dann schlafe ich auch wirklich wieder in den Produktionshallen. Aber will ich als Tesla-Aktionär dann also diese riesen aufgeblasene SpaceX-Aktie haben? Das sehe ich schon irgendwo als ein Risiko, was man hinterfragen muss. Und ich würde aber auf der Gegenseite, weil ich finde auch, es wird, finde ich, sehr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch diskutiert, dass diese Übernahme kommt, also nicht nur von Dan Ives, sondern von anderen, aber ob da auch die Regulierungsbehörden überhaupt vielleicht mal draufschauen und sagen, das lassen wir einfach so zu, diese große Übernahme, oder ob dieser Riesenkonzern, das ist ja, SpaceX ist ja jetzt nicht nur ein Raketenbauer, da hast du ja KI mit drin, dann hast du natürlich Datenzentren im Weltall, dann kommen Fahrzeugbau mit rein über Tesla, Batteriespeicherung und vieles mehr. Also kann man so einen Megakonzern mit verschiedensten Geschäftsbereichen dann überhaupt führen? Also ich glaube, ich würde da schon noch einige, ja, Ifs, wie man im Englischen sagt, dranhängen und stelle mir wirklich die Frage, kann das so kommen oder ist es vielleicht nicht sogar smarter, wenn er SpaceX und Tesla auf einer unternehmerischen Ebene, also über Vertragskonstruktionen zusammenbringt, weil so eine Mega-Übernahme vielleicht gar nicht geht. Also habt ihr da eine Einschätzung? Denkt ihr, es wird kommen oder sagt ihr, da gibt es vielleicht noch ein paar Fallstricke, die auf jeden Fall reinkommen könnten, Sven?
Also ich kann mal so grosso modo sagen, in Amerika ist die Stimmung die, was Regulatorik anbelangt, dass hier sehr, sehr stark laissez-faire angesagt ist im Moment. Und dass da irgendwelche Behörden einschreiten, weil das zu groß wird, ist aus meiner Sicht nach allem, was ich hier so höre und sehe, eher unwahrscheinlich.
Also ich denke auch, die Einzelteile für sich sind alle kartellrechtlich kein großes Problem. Es gibt jetzt nicht die Doktor. Klar, SpaceX ist ja eindeutig mit den Raketenstarts und so weiter ganz klarer Marktführer. Das ist er aber, das verändert sich nicht, wenn er Tesla übernehme. Also von daher, ich glaube, die Tesla-Aktie, die darf natürlich nicht zu sehr durch die Decke gehen. Wenn du jetzt das bezahlst, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig genug zu sagen. Aber wenn Tesla aus irgendwelchen Gründen durch die Decke geht und das wiederum würde mich, Sebastian, dann als Tesla-Aktionär auch wieder glauben lassen, dann mache ich es eben doch. Dann will ich eben das, was Elon auch will, weil wir wissen auch, wie motiviert er mit Projekten ist, wo er nicht das bekommt, was er sich vorgestellt hat oder was er für strategisch sinnvoll hält. Also von daher, es wird wahrscheinlich, hat es in der Geschichte noch nicht ein Unternehmen gegeben, welches so abhängig davon war, vom Willen, von der Kreativität, von was auch immer, eines Mannes. Und spricht jetzt wenig dafür, dass er sagt, da setze ich mal einen CEO ein, da kann sich jemand anders drum kümmern. Also, ja, hat Gestaltungswillen, der Mann, das kann man nicht anders sagen.
Gestaltungswillen ist das absolut richtige Wort. Vielleicht abschließend, Sven, ist für dich SpaceX ein Investment, wo du auch drauf guckst oder sagst du, das ist jetzt eher nicht mein Metier oder mein Gebiet, wo ich investieren will?
Ist nicht mein Metier und ich sage das wirklich ohne es in irgendeiner Art und Weise jetzt zu bewerten. Ich schaue mir die Dinge an, die sich sonst keiner anschaut. Das mache ich seit über 30 Jahren. Und SpaceX ist ja quasi so das absolute Gegenteil davon. Da schaut ja jeder drauf. Insofern habe ich da relativ wenig beizutragen, glaube ich, aus Kapitalmarktsicht, was nicht eh schon in den Preisen drin wäre. Ich verfolge es aus, ich sag mal, unternehmerischer Sicht. Das ist faszinierend. Ich finde super, dass in den USA die Leute mehr Ambitionen haben, unternehmungslustiger sind, positiv in die Zukunft schauen, Geld in die Hand nehmen. Und da können wir alle von SpaceX und von Elon Musk lernen. Davon bräuchten wir in Europa auch ein bisschen mehr. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Deswegen verfolge ich es.
Da hast du recht. Ich hatte neulich einen Kommentar gelesen, dass ja die Blase erst die Realität schafft. Also dadurch, dass Elon SpaceX mit so viel Kapital ausstattet und ich hatte jetzt noch gesehen, 20 Milliarden Dollar Anleihenemission steht an, dadurch schafft er ja eigentlich erst die Grundlagen, dass vielleicht wirklich diese Mars-Kolonie mit 1 Million Menschen kommen kann. Also das ist faszinierend. Vielleicht abschließend, Lars, noch, denkst du, dass SpaceX jetzt weiter steigen wird oder sich halten kann? Oder werden wir so eine Phase bekommen, so diese Dead Money Period, wo wir eine Korrektur sehen und das Unternehmen dann erstmal eigentlich in die zu großen Schuhe reinwachsen muss? Also du hast ja deinen Lars-Indikator, wo du sagst, wenn ein Unternehmen, korrigiere mich gerne, unter den IPO-Preis fällt und sich dann nach irgendwie 1, 2, 3 Jahren drüber erholt, dann ist es für dich ein Kaufsignal.
Ja, das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Und früher dachte ich immer, es funktioniert nur bei den großen Unternehmen, aber auch so mittelgroße Unternehmen wie Uber, Birkenstock hat das funktioniert. Also das müssen gar nicht die ganz Großen sein, die das Kaufsignal schlechthin, wo es mir zum ersten Mal aufgefallen ist, war ja damals noch Facebook, als sie über die $40 dann wieder anstiegen. Aber das, ich habe da kurzfristig, also die Einschätzung war, wenn ich genötigt wurde, solange die Aktie über $150, also dem ersten Kurs handelt, dürften die meisten im Plus sein. Und natürlich ist das eine Stimmungsaktie. Also in dem Moment, wo KI-Tristesse aufkommen sollte, ist es sicherlich auch so ein sentimentgetriebener Wert, wird dann darunter auch leiden. Aber ich ansonsten, weißt du, wenn das Schöne ist ja an Fantasie, wenn du erstmal das Level erreicht hast, dann kannst du auch einfach sagen, kann auch in einer Woche 30% oder 40% höher stehen. Was dann natürlich unglaublich viele Milliarden an Marktkapitalisierung sind. Aber Marktkapitalisierung ist eben nicht mehr das, was ausgegeben wird an Aktien, also was wirklich jemand zeichnen muss. Und von daher, ich habe die Aktien nicht und ich kann mir alles vorstellen in den nächsten Tagen. Nächsten Wochen. Keine gesteigerte oder wirklich mehr als eine Münzwurfmeinung habe ich da auch nicht zu bieten.
Du hast gerade gesagt, kann in einer Woche 30-40% höher stehen. Ich komme mal zum dritten Thema. Ölpreis, der hat in einer Woche 10% verloren. Ich habe gerade mal auf die Terminmärkte geguckt. Brentöl, also Öl der Sorte Brent, Nordseeöl, steht aktuell bei so um die $80. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was werden wir bei Öl sehen? Werden wir jetzt einen Einbruch sehen, $70, $60? Werden wir vielleicht wieder auf $100 gehen? Also Sven, hast du so für den Ölsektor eine Meinung, dass du sagst, jetzt nach der Entspannung werden wir so tiefe Kurse sehen, dass Ölaktien erstmal leiden werden? Oder wird man dauerhaft mit Ölaktien noch Geld verdienen können? Oder hast du sogar eine komplett andere Meinung?
Also ich würde mal sagen, kurzfristig wird es meines Erachtens nicht dramatisch runtergehen. Denn man muss sich eines mal vor Augen halten. Wir hatten ja jetzt in diesen letzten Monaten, wo es mit dem Iran-Krieg relativ hoch herging, hatten wir ja immer die Situation, dass die Futures für den Ölpreis eigentlich gar nicht so hoch waren. Also die Märkte haben da signalisiert, dass diese Situation nicht ewig anhalten wird und dass es nicht zu der ganz großen Knappheit in 3, 6 oder 9 Monaten kommen wird. Und warum war das der Fall? Weil ganz dramatisch die Ölreserven, also diese strategischen Vorräte, die es da so gibt, die Strategic Oil Reserves, die wurden angezapft und da ist viel abgeflossen. Die müssen jetzt auch mal wieder aufgestockt werden. Und ich denke mal, dass durchaus einige Nationen sich vielleicht auch überlegen, die vielleicht sogar höher aufzustocken, als sie vorher waren, weil man eben gesehen hat, den Wert von strategischen Reserven, die man in einer unerwarteten Krisensituation dann anzapfen kann, um diese Volatilität auszugleichen oder um einfach nur dafür zu sorgen, dass es weiterlaufen kann. Und da ist eine Menge extra Nachfrage da, die kann gar nicht so schnell gedeckt werden. Mittelfristig ist nochmal ein ganz anderes Thema. Der Nahe Osten, bestimmte Länder da unten, die brauchen jetzt Kohle, um bestimmte anstehende Arbeiten zu bezahlen. Und da wird dann wahrscheinlich die Produktion schon erhöht. Aber jetzt kurzfristig ist erstmal das Wiederauffüllen der Reserven meines Erachtens ein ganz maßgeblicher Faktor. Insofern, wir sind da wahrscheinlich im Moment auf einem ganz guten Niveau, wo wir so grosso modo werden wir wohl auf dem Preisniveau bleiben.
Reserven ist ja auch das Stichwort. Also nicht nur USA mit Extra-Importen oder eher Exporten, muss ich besser sagen, sondern auch China hat ja auf Importe verzichtet und eine gigantische Ölreserve. Also Lars, wie blickst du gerade auf Öl und vielleicht erweitert gesehen auch auf den Ölsektor?
Also Sven hat aus meiner Sicht den fast wichtigsten Punkt kurzfristig schon angesprochen. Wenn das die eine Lesson war, die sie alle gelernt haben, ist die, so abhängig darfst du nicht nochmal werden. Für China war das insbesondere und auch für viele andere asiatische Staaten eine ganz, ganz wichtige Lektion, die sie da gelernt haben. Dem Druck und damit ja auch dann automatischen politischen Druck, der damit einhergeht, den wollen wir uns nicht nochmal aussetzen. Ich glaube auch, dass sie die Reserven, die zukünftig vorgehalten werden, werden nochmal deutlich größer. Und darüber hinaus würde ich nochmal unterscheiden zwischen dem Ölpreis und den Ölaktien. Der Ölpreis, ich will nicht sagen, dass es sowas wie eine Untergrenze gibt, aber dass die USA, und das betonen sie ja auch, Nettoexporteur sind, das gilt, solange der Ölpreis so grob über $50, $60 handelt. Ansonsten wird ein beträchtlicher Teil der amerikanischen Produktion auch zumindest mal mittelfristig defizitär. Das heißt, man hat so eine gewisse Untergrenze, das ist für den Markt schon mal ganz gut. Und bei 70, 80 Dollar verdienen die Unternehmen, die meisten großen Produzenten, Geld. Und zwar eine ganze Menge Geld. Und da viele dieser Produzenten mittlerweile gelernt haben, dass sie sich bestenfalls konzentrieren auf Ausschüttungen und auf Aktienrückkäufe, sind die deutlich profitabler als noch vor 10 Jahren. Also kurzum, ich bin eher bullish für Ölaktien, zumindest mal in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Infrastruktur, die jetzt aufgebaut wird, um eben weniger abhängig zu sein von den Lieferungen aus dem Nahen Osten, das kostet auch Geld. Und das fließt, Milliarden, die hier in die Infrastruktur fließen, die kommen dann langsam, werden natürlich auch über den Ölpreis wieder zurückgeholt. Also buy the rumor, sell the news funktioniert eben auch andersrum. Und ich erwarte nicht, dass wir dann, wenn es sowas wie eine finale Unterschrift denn geben wird, jemals, dass der Ölpreis dann nochmal 20-30% einbricht, das glaube ich nicht.
Ja, Sven, gerne. Fang an.
Ja, also ich kann vielleicht auch noch was beisteuern, was so ein bisschen aus meinem Metier stammt und quasi meinem Personal Brand gerecht wird. Also einerseits ist der Ölmarkt natürlich ein völlig globaler Markt. Andererseits gibt es da natürlich auch regionale Spezialthemen. Und was ja jetzt in diesem Jahr im Rahmen von Geopolitik und jetzt auch dieser ganzen Iran-Krise da nochmal sich auch entwickelt hat, ist das ganze Thema Venezuela zum Beispiel. Also Venezuela sitzt ja auf gigantischen Ölreserven, die aber natürlich nicht oder kaum angezapft wurden wegen der wirtschaftlichen Situation im Lande, die politische Situation und auch wegen der Sanktionen. Und die USA haben ja jetzt die politische Situation in Venezuela aktiv verändert und es werden Investitionen jetzt vorbereitet. Und es gibt tatsächlich an der Börse den ein oder anderen Titel, mit dem man schon jetzt in den venezolanischen Ölsektor investieren kann. Ich nenne jetzt mal keine Namen, weil das sind Nebenwerte, die sind alle sehr eng. Aber davon wurde auch, einer dieser Titel wurde zum Beispiel hier auf meiner Konferenz auch besprochen. Also es gibt da Nischen. Ich habe einerseits für meine Leser auch mal über die Shell-Aktie geschrieben. Also wir sind da auch durchaus immer mal in Standardwerten und die verdienen gut, da werden Aktien zurückgekauft. Öl war lange Zeit out. Sowas kann man sich weglegen als Einkommensanlage und als Sparbüchse. Gleichzeitig würde ich nicht unterschätzen die Sondersituation, die es jetzt aus dieser ganzen Gemengelage herausgeben wird. Da ist Venezuela ein Thema und da gibt es auch noch andere, das nur mal so als Beispiel genannt. Insofern, das Thema Ölaktien ist sehr breit und da gibt es nicht eine abschließende Meinung, sondern da gibt es sehr, sehr, sehr viele Unterthemen und Spezialtitel.
Da hast du recht. Ich habe vorhin noch mal recherchiert, auch wenn ich heute die Moderatorenrolle übernehme, bin ich ja weiterhin Nerd und lese viel und recherchiere. Und in den letzten 4 Jahren haben die amerikanischen Ölgiganten, also Exxon, Conoco und Chevron, 300 Milliarden Dollar in Form von Aktienrückkäufen und Ausschüttungen an die Aktionäre zurückgegeben. Also unglaubliche Gewinnmaschinen, die bei einem Ölpreis, du hast es gesagt, Lars, von 70, 80 Dollar eine Menge Geld verdienen können. Und gleichzeitig brauchen wir eigentlich nicht diese riesigen Anstiege, weil die dann eher wieder die Weltwirtschaft abbremsen. Und wir haben natürlich in den Ölfirmen, das finde ich zumindest, ich bin selber in Exxon investiert, einen gigantischen Burggraben. Weil wenn heute jemand jung ist, würde er wahrscheinlich keine Ölfirma gründen, sondern KI-Startup oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das tut sich keiner mehr an. Ich habe abschließend noch eine Frage für euch beide. Ich habe eine interessante These gelesen von Mikkel Rosenvold. Er ist der geopolitische Stratege von Steno Research. Und er hat es so durchblicken lassen, er könnte sich vorstellen, dass jetzt, nachdem das Thema Hormuz geklärt ist, das heißt, die Straße wird geöffnet, aber es werden wahrscheinlich eine Menge Pipelines drumherum gebaut. Das heißt, das wird wahrscheinlich nie wieder ein Druckmittel werden. Er glaubt auch aufgrund der extremen Reserven, die Länder wie China aufgebaut haben mit 1,4 Milliarden Barrel, dass die Zeit vorbei ist, dass der Ölpreis nochmal signifikant über 100 Dollar geht, weil einfach Länder anfangen werden, ihre Kavernen, ihre Reserven aufzubauen. Und in dem Moment, wo es dann einfach einen Engpass gibt, wird man von den eigenen Reserven zehren und eben nicht mehr den Ölpreis so nach oben treiben wie früher. Könnt ihr mit der These was anfangen? Also haben wir hier eine wirkliche Veränderung am Ölmarkt oder ist das Wunschdenken?
Also ich kann es kurz machen, weil ich, sobald mir jemand sagt, das kann nicht mehr passieren, sowohl nach oben und nach unten ist meine Erfahrung, kann es nicht mehr lange dauern, bis derjenige sich revidieren muss. Also gerade in so einem Markt, und wir dürfen nicht vergessen, am Ende sind es, Sven hat es gesagt, sind es auch Öl-Futures. Es reichen 2 Meldungen und dann stehst du da mit deiner These, dass es nicht mehr über 100 Dollar steigen kann. Zumal, ich weiß nicht, ob er inflationsbereinigt meint, aber also der These würde ich mich nicht anschließen.
Ich würde dem gleichzeitig, also ich bin da im Grunde genommen bei euch, würde aber gleichzeitig auch sagen, Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass es wahnsinnig viel Öl auf der Welt gibt. Also ich erinnere mich noch so um das Jahr 2005 oder 2006, da gab es ja mal diese Peak-Oil-Theorie und man dachte, dass das Öl wirklich ausgeht. Und es wird ja doch immer wieder neues Öl gefunden und dann kommt wieder ein Land zurück auf den Markt, das vielleicht auch mal lange vom Markt weg war. Stichwort Venezuela, die haben ja, ich glaube, ungefähr so viel Öl wie Saudi-Arabien oder nicht, wenn nicht noch mehr. Der Irak ist ja auch wirtschaftlich in einer ganz interessanten Entwicklung und die haben ja auch wahnsinnig viel billiges Öl, weil es so knapp unter der Oberfläche liegt. Also viele von diesen Ländern brauchen Geld und Öl ist quasi leichtes Geld. Man muss da quasi in Anführungszeichen nur pumpen. Und deswegen würde ich jetzt keine große Ölknappheit langfristig erwarten. Ausschläge in beide Richtungen sind natürlich, können immer extrem sein, denn es passieren die verrücktesten Dinge auf der Welt, wie man immer wieder sieht.
Ich würde sogar bei deiner Aufzählung, Sven, von Ländern, die noch Kapazitäten haben, den Iran reinnehmen. Also wenn dieser 300 Milliarden Dollar schwere Aufbaufonds, den ich ja total spannend finde, weil du ja damit eine Möglichkeit hast, also wahrscheinlich eher für Family Offices, nicht unbedingt für uns, in den Iran zu investieren und das ja irgendwie wahrscheinlich auch sanktionsfrei. Du brauchst ja auch die Banking-Modalitäten, dass du überhaupt Geld reinkriegst. Da hast du ja auch noch viel Kapazität, wenn die iranische Ölindustrie mal komplett modernisiert wird. Also da dürften sich alle, die ihre Lager jetzt auffüllen, deutlich drüber freuen. Gut, drüber freuen, vielleicht viertes Thema. Sven, du hast so ein schönes Zitat gesagt, ich habe es mir gerade mal nochmal aufgeschrieben, als wir neulich eine Telco hatten zu den Themen. Wir haben über England gesprochen, also deine Nachbarinsel. Du wohnst auf Sark, die größere Insel daneben ist Großbritannien. Und du hast gesagt, das Land ist völlig deprimiert. Was geht da gerade ab?
Gut, das war vor dem ersten WM-Spiel. Das musst du vielleicht noch mal ein bisschen revidieren jetzt.
Gut, wenn wir es auf Fußball runterbrechen wollen, gerne.
Nein. Also, es wurde seit gestern noch schlimmer, denn gestern war wieder eine Wahl, die in England bestimmte Dinge lostreten kann, auch wenn es nur eine kleine Regionalwahl war. Also ich sag mal so, ich bin jahrelang immer einerseits gerne nach Deutschland gefahren, aber nach drei Tagen oder vier Tagen dann auch wieder zurückgefahren, weil in Deutschland die Stimmung immer so schlecht war. Mittlerweile gefühlt ist es noch schlimmer der Fall in Großbritannien. Das Land bewegt sich irgendwie gefühlt von einer politischen Krise zur nächsten, zusammen mit so einem wirtschaftlichen Abfall, der quasi sich mit jedem Jahr irgendwie fortsetzt auf eine andere Art und Weise, wo Überregulierung, hohe Steuern, Abwanderung von Unternehmern, politische Instabilität, politische Polarisierung, da kommt irgendwie so gefühlt alles zusammen. Und das Ganze verbunden im Moment mit einem Abverkauf von britischen Unternehmen, der schon seit Jahren stattfindet und sich jetzt auch aktuell gerade wieder beschleunigt hat, sind wir beim Thema Börse. Also an der Londoner Börse sind wahnsinnig viele unterbewertete Aktien, die aber auch gewissermaßen in einem Value Trap sind. Also da bewegt sich nach oben nichts. Die sind seit Jahren unterbewertet und da hat sich in vielerlei Hinsicht nicht so wahnsinnig viel getan. Aber England ist eben ein offener Kapitalmarkt. Also man kann dort relativ leicht Unternehmen übernehmen. Es ist quasi auch irgendwie kulturell akzeptiert, dass da ausländisches Kapital kommt und einfach Übernahmeangebote macht. Teilweise selbst auch früher für Rüstungsfirmen und in Anführungszeichen andere strategische Branchen. Und was sich da immer wieder tut, und das ist interessant, es werden sehr hohe Übernahmeprämien geboten. Also wenn ein Übernahmeangebot kommt, orientiert sich das schon so im Großen und Ganzen am inneren Wert eines Unternehmens. Und wenn die halt vorher an der Börse so massiv unterbewertet waren, dann hat man immer wieder Situationen, wo Prämien geboten werden von 50%, 60%, 70%, auch teilweise für große Milliardenkonzerne. Ich habe mal ein Übernahmeangebot gesehen mit einer Prämie von 150%, was ja schon absurd ist. Die Firma war so 500 Millionen wert, also einerseits Small Cap, aber jetzt eben auch kein absolutes Micro Cap. Und ja, also gefühlt ist jetzt die Stimmung noch schlechter geworden seit gestern. Meine Freunde in London meinten heute früh, immer wenn man denkt, dass es nicht noch schlimmer kommen könnte, wird es dann noch mal schlimmer. Und zwar wurde eben gestern in der Regionalwahl der Weg geebnet, dass es einen Challenger, einen Herausforderer gibt für Keir Starmer, der jetzt vielleicht in absehbarer Zeit als Premier übernehmen wird nach einem internen Machtkampf bei der Labour-Regierung. Der ist noch stärker links als Starmer. Der ist quasi so ein bisschen wie der Mamdani in New York oder die Ocasio-Cortez. Also da gibt's nochmal wahrscheinlich einen Linksruck. Die Zinsen sind jetzt auch heute früh in England wieder weiter gestiegen. Die Finanzierungskosten steigen, weil sich die Leute Sorgen machen über die Finanzierbarkeit von all diesen Regierungsprogrammen. Also da sieht es relativ übel aus, aber im Bereich Aktien gibt es immer wieder Spezialthemen und Übernahmeangebote, mit denen man gut verdienen kann.
Also du referenzierst ja gerade auf die Wahl von Andy Burnham, heißt er, glaube ich, der Bürgermeister von Greater Manchester müsste es sein, der jetzt hier in dieser Wahl hier Keir Starmer herausfordert. Also aus Marktsicht ist das also nicht der Mann, der jetzt die Lösung bringt, willst du hier uns sagen. Politisch eher Linksruck und noch übler.
Eher das Gegenteil und verbunden mit allen möglichen anderen Effekten. Also was in England jetzt absurderweise der Fall sein könnte, ist, dass eine kleine Regionalwahl mit 0,1% der Bevölkerung dazu führt, dass ein anderer Premierminister an die Macht kommt, der sich überhaupt keine richtige Wahl gestellt hat. Müssen wir jetzt lange erklären, warum das so ist. Das ist das Wahlsystem da drüben. Also der Vertrauen in Demokratie und damit auch irgendwie Vertrauen in den Kapitalmarkt, in die Anleihenmärkte, in die Schuldenpolitik ist da unter schwerem Beschuss. Und das hat schon eine gewisse Dramatik, wobei bislang, es bröckelt halt einfach weiter ab und wird immer schlimmer, aber eine Wende ist noch nicht absehbar.
Jetzt muss ich mal, bevor ich gleich noch zu den Aktien komme, die spannend sind, und Lars dich reinhole. Sven, auf Sark wählt ihr da auch jemanden auf der Insel? Da wohnen, glaube ich, nur ein paar hundert Leute, stimmt das? Und
genau,
wird man gewählt,
ich wohne auf dieser kleinen Kanalinsel Sark, die 600 Leute hat, aber de facto ein eigenes Land ist. Also sie ist technisch gesehen eine sogenannte Kronbesitzung. In der Praxis heißt es, wir haben ein eigenes Parlament mit 18 Mitgliedern. Das heißt, aus 600 Leuten sitzen quasi 3% der Bevölkerung im Parlament. Man trifft sein eigenes Parlamentsmitglied quasi am Samstagmorgen im Supermarkt. Wir haben keine politischen Parteien. Also die ganze politische Kultur ist ein bisschen anders. Aber wir sind trotz vieler, vieler Probleme, die es gibt, und auf Sark wird auch, die Leute beschweren sich und es gibt eine gewisse Polarisierung, aber es ist nach wie vor eine Insel der Glückseligen, relativ gesehen zu dem, was sonst so in Europa passiert.
Insel der Glückseligen, das ist schön. Lars, wenn du auf den britischen Aktienmarkt schaust, ist das auch Insel der Glückseligen, Chancen, charttechnisches Desaster? Wie schaust du drauf?
Ja, also einzelne Werte schaue ich mir schon an. Der gesamte Markt ist, Sven hat es schon angesprochen, diese gefühlte Parallele zu Deutschland, die sehe ich schon auch. Und dass diese, ich will nicht sagen Ausweglosigkeit, aber du hast natürlich, beide kommen ja, ich meine, es war in Großbritannien ist es sicherlich nochmal ein ganz anderes Ausmaß, weil ja, so lange ist das British Empire noch gar nicht her, bevor dann die USA kamen und zu der Supermacht wurden. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, ein Viertel oder ein Fünftel der Weltbevölkerung gehörte zu dem Zeitpunkt dann dazu. Es ist unfassbar, wenn man sich überlegt, das ist nicht 1000 Jahre her, auch nicht 500, ist nicht mal 100 Jahre her, ne? Und oder beziehungsweise das war dann so die Endzeit. Und beide kommen natürlich, tauchen dann in dieser Liste der größten Volkswirtschaften der Welt auf und man denkt sich, naja, so schlimm ist es nicht. Aber die Tendenz, die ist schon recht grob und es fällt dir und ich. Sven kennt das politische System vielleicht besser, aber bei uns hast du, egal welche Parteienkonstellation, egal wer kommt, du hast immer den Eindruck, es ist eigentlich lose-lose. Also dir fällt gar nicht ein, wie denn eine Kombination aussehe, wo du sagst, ja, da ist immer ein positiver Impuls. Also einfach eine derart verkrustete Struktur und selbst Parteien oder Wahlprogramme, die dann rauskommen und sagen, wir müssen Dinge vereinfachen. Und ein Jahr später stellst du fest, also wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein 700 Stellen in der Verwaltung geschaffen in den letzten 2 Jahren. Das ist natürlich das Gegenteil vom Verwaltungsabbau. Und ich kann nicht sagen, ob das in Großbritannien auch so ist, aber es ist eben so ein Gefühl, dass jeder kommt und sagt, wir müssen Reformen machen. Aber es fehlt so ein bisschen die Perspektive, wie die denn aussehen sollen. Und wenn man da so Vergleiche zieht zu größeren und älteren Reichen, dann war es oft notwendig, dass es nochmal schlimmer wird, bevor sich dann Dinge zum Besseren verändern. Und das verenden, ja, sehr gut. Also so meinte ich es nicht, aber es ist ein ziemlich trostloser Prozess. Und man darf da natürlich zweckoptimistisch bleiben. Also kurzum, für den britischen Aktienmarkt, der Aktienmarkt ist auch nicht mal ein Spiegel, ist ja beim DAX auch der eines Landes und der Wirtschaft. Und von daher, mal ganz platt ausgedrückt, wenn ich da charttechnische Kaufsignale sähe, dann würde ich auch britische Aktien gegebenenfalls kaufen. Damit hätte ich gar kein Problem.
Sven, vielleicht, was brauchen wir in Großbritannien als Katalysator, dass wir das Singapur an der Themse bekommen, was im Brexit immer versprochen wurde? Also muss es noch schlimmer werden oder gibt es Hoffnung, dass wir einen Wandel bekommen und auch wieder ein Comeback des britischen Aktienmarktes richtig und natürlich der Wirtschaft?
Also dass es erst schlimmer kommen muss, ist so der Konsens unter meinen Freunden und Bekannten und Kollegen. Gleichzeitig ist es natürlich so, das Land hat wahnsinnig viel Substanz. Also über diese Kolonialzeit, die Lars schon ansprach, da wurden weltweit so viele Assets geschaffen, dass, ich sag mal so breit ausgedrückt, der Brite hat immer noch relativ viel Geld. Also die Restaurants sind voll, es tut jetzt keiner so richtig leiden. Und ja, der Leidensdruck ist in der Politik noch nicht groß genug. Es gibt auch einfach kein Talent. Also wer was kann, der geht nicht in die Politik. Also so schlimm das ist. Und Ausweglosigkeit, gefühlte Ausweglosigkeit ist definitiv das Wort, das ich auch beschreiben würde. Aber es gibt wahnsinnig viele Nuancen bei dem Thema, also zum Beispiel Aktienmarkt. Es gibt den FTSE 100 Index. Das sind sehr viele Konzerne, die quasi den Großteil ihres Umsatzes und Gewinns im Ausland erzielen. Das heißt, das sind eigentlich internationale Konzerne. Das sind gar keine britischen Unternehmen in vielen Fällen. Dann gibt's aber den FTSE 350. Das sind so die ganzen Firmen, die im Inlandsmarkt was machen. Die Indizes haben sich auch teilweise sehr unterschiedlich entwickelt in der Zeit. Also differenziert betrachten ist da immer the name of the game. Aber gefühlt, ich sag mal, ist ja in quer durch Europa so eine gewisse Stagnation und ein Managed Decline. Also man lebt auf hohem Niveau und keiner will sich irgendwie die Hände schmutzig machen mit großen Veränderungen und man redet drüber, aber gefühlt passiert halt einfach irgendwie gar nichts.
Lars, du könntest dir im Hintergrund mal kurz den FTSE 100 aufmachen. Ich stelle dir gleich noch eine kleine charttechnische Frage. Aber Sven, würdest du sagen, wenn man in Großbritannien jetzt investieren will, würdest du sagen, breit rein den ETF und den FTSE 100 kaufen, weil das sind die großen Unternehmen, die auch im Ausland Geld verdienen? Oder ist es eher im mittleren Segment spannend? Oder sagst du, das Land hat so viele Probleme, da muss man als Stockpicker schon genauer hinschauen, welches Unternehmen man nimmt und nicht unbedingt einen Korb kaufen?
Also ich würde keinen Korb kaufen, kann ich ganz klar sagen. Und ich würde mich auf zwei Dinge fokussieren. Zum einen Übernahmekandidaten, die gibt's da wie Sand am Meer. Und zum anderen Firmen, wo jetzt mal aktiv Veränderungen angegangen werden. Also ich bin ja gerade hier in New York und ich kann sagen, dass wahnsinnig viel amerikanisches Geld zum einen schon nach Großbritannien geflossen ist, zum anderen sich Großbritannien anschaut. Unter anderem auch speziell mit dem Ansatz, da gibt's viele Firmen, wo man mal zwei, drei Sachen verändern müsste, dann würde es da auch viel besser laufen. Und das kann man teilweise schon erreichen, indem man einen verkrusteten Aufsichtsrat mal aufbricht, indem man als Aktivist zum Beispiel den Aufsichtsratsvorsitzenden austauscht. Davon werden wir noch viel, viel mehr sehen. Und da gibt's super interessante Sondersituationen, aber das ist Stockpicking, das ist definitiv nicht der breite Markt.
Hast du da ein, zwei Namen, die du nennen kannst, oder sind das so kleine Nischenwerte, die man eher nicht so empfehlen sollte, wenn man sagt, okay, oder gibt es auch größere Firmen, wo du sagst, gibt es auch schlecht geführte Banken, Vermögensverwalter, keine Ahnung, Industriekonglomerate, die vielleicht interessant werden könnten für internationale Investoren?
Gibt es wie Sand am Meer. Also zum Beispiel hier auf der Weirdshit Investing Konferenz hatten wir ein Unternehmen, das jemand vorgestellt hat, die heißen Helios Tower. Die sind an der Börse in London notiert mit einem Börsenwert von, ich glaube, so 2,5 Milliarden Pfund, also alles andere als klein. Die betreiben Mobilfunkmasten in Afrika. Und das Unternehmen produziert Cash ohne Ende und ist in einer super Position in Märkten, die einfach wachsen, weil die Bevölkerung jung ist und dort mehr Daten verbraucht werden mit jedem Jahr, weil eben einfach junge Leute sich ein neues Smartphone zulegen und dann werden mehr Daten verbraucht. Und die müssten im Grunde genommen nur noch ihre Aktienrückkäufe mal aufstocken und vielleicht mal die Aktien von London neu listen lassen in New York, also ein paar wenige Veränderungen und dann ging es da schon richtig nach vorne.
Kurze Unterbrechung, aber ich habe eine wichtige Botschaft, zumindest für ein paar von euch, denn erstmal großes Dankeschön an alle, die schon ein Abo dagelassen haben. Wir sind mittlerweile über 30.000 Abonnenten hier in der By the Dip Community auf YouTube, also da bedanke ich mich im Namen von Lars, Timo, mir und natürlich dem gesamten By the Dip Team, aber wir haben festgestellt, ich blende es euch mal ein, wir haben auch ein paar Schwarzseher. Das heißt, die haben gar kein Abo da, die schauen die Videos an und dafür natürlich auch danke, aber noch kein Abo dagelassen. Das solltet ihr ändern, denn dann werdet ihr informiert, wenn wir auch mal außerhalb der Reihe ein Video einstellen. Das hatten wir schon bei sehr turbulenten Phasen gemacht. Oder wenn wir live gehen. Deswegen ein Abo kostet nichts, schadet nicht und hilft uns einfach, die Reichweite zu steigern und noch mehr Leute zu erreichen. Dafür schon mal danke und jetzt geht's weiter.
Und zum Beispiel ein Spezialfall ist eine Firma, die hat einen Börsenwert von, ich glaube, so 200 Millionen Pfund, also Nebenwert. Das ist Foxtons. Wer schon mal in London war, der hat irgendwo schon den Immobilienmakler Foxtons gesehen. Die sind eine sehr auffällige Immobilienmaklermarke, führend in Großbritannien. Da sind diverse aktivistische Investoren schon engagiert, teilweise auch aus Nordamerika. Die wollen, dass die Firma verkauft wird. Private Equity rollt da gerade den Markt auf. Da wird es irgendwann mal ein Übernahmeangebot geben. Ich bin da ehrlich gesagt zu früh rein, aber es ist die Nummer eins im Londoner Markt und die Firma steht zum Verkauf und Private Equity kauft da alles auf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das sind so die Sondersituationen, wo ich sage, da kann man sich mal näher mit beschäftigen.
Danke dir. Lars, ja, und vielleicht abschließend einfach deine Meinung, wenn du den FTSE 100 anguckst als Index. Gibt es da irgendwelche Marken, wo man draufschauen sollte? Oben, unten oder wo du sagst, da wird es positiv, da wird es negativ?
So ähnlich wie beim, wenn du über die deutsche Wirtschaft sprichst und dann sagst, dann zeig mir mal den DAX, dann würdest du ja auch nicht unbedingt vermuten, dass der so aussieht. Das ist ja ein sehr klarer Aufwärtstrend. Und so sieht es beim FTSE 100 auch aus. Also wenn, dann wäre das gerade eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Das liegt eben daran, dass die Wirtschaft, das ist kein Spiegelbild der Wirtschaft. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, die größten Unternehmen nach Market Cap sind HSBC, also eine Bank, die sehr gut gelaufen ist. AstraZeneca ist ganz gut gelaufen, die von Sven angesprochene Shell. Rolls-Royce ist sehr gut gelaufen, weil eben zum Teil auch Rüstungsunternehmen. Rio Tinto, interessantes Bergbauunternehmen. Also das ist dann eben oft, das sind international und global agierende Konzerne und oft auch erfolgreich agierende Konzerne. Von daher sind die einfach nicht der Spiegelbild der Wirtschaft, aber für den Aktionär umso besser. Niemand würde wahrscheinlich die deutsche oder britische Wirtschaft als Ganzes kaufen wollen, aber die Unternehmen, die damit gut umgehen und die insbesondere eben auch oft außerhalb dieser Länder ihr Geld verdienen, why not?
Ja, also vielleicht kommt ja SpaceX mit einem Übernahmeangebot um die Ecke. 10% von SpaceX im Austausch für die deutsche Wirtschaft und 10% im Austausch für die britische Wirtschaft. Das passt ja mittlerweile von den Größenordnungen her so ungefähr.
Das ist ja, ein schönes Thumbnail fürs Video. Ja, SpaceX kauft die deutsche Wirtschaft oder Elon Musk kauft Deutschland. Das ist schön. Ich wollte eigentlich überleiten gerade zu unserem fünften Thema, denn Diageo unter anderem, wir bleiben noch kurz in England, aber wir hatten uns ja die Frage gestellt, ob es gewisse Aktien gibt und ob man die überhaupt noch kaufen darf. Also gerade Diageo, Getränkevertrieb. Dann haben wir natürlich Pernod Ricard in Frankreich. Dann haben wir Constellation Brands in den USA. Ich würde sagen, alles Hassaktien, alles Werte, wo die Leute sagen, komm mir damit nicht. Alles Werte, wo Lars und ich sagen würden, wenn wir das auf einen Videotitel oben drauf packen, guckt es kein Schwein an. Also ist natürlich aber auch ein schöner Kontraindikator. Also sind das Aktien, die man noch im Depot braucht oder stehen wir vor einem fundamentalen Wandel des Geschäftsmodells, das auf Deutsch gesagt saufen out ist und diese Firmen nicht mehr funktionieren werden? Wie ist da dein Take, Sven?
Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem sogenannten Lindy-Effekt gehört habt.
Gehört ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was es ist. Aber es ist mir eine Begrifflichkeit. Ja.
Also es ist ein Ausdruck dafür, dass eine Idee oder eine Technologie oder ein zum Beispiel auch ein Theaterstück, wenn es schon lange erfolgreich ist, wahrscheinlich noch viel weiter und länger erfolgreich bleiben wird. Und da gibt es so eine Faustregel, die ist so kurz grob gesagt, wenn zum Beispiel ein Theaterstück seit 20 Jahren schon aufgeführt wird, dann ist die Basisannahme statistisch, dass es wahrscheinlich nochmal 20 Jahre weiterlaufen wird. Und es gibt wenige Dinge auf der Welt, die schon so lange etabliert sind wie etliche dieser Getränkemarken und insbesondere Spirituosenmarken, die zum Beispiel von diesen Firmen, die du gerade genannt hast, vertrieben wird. Also zum Beispiel Cognac von Hennessy irgendwie schon seit 1720 so ungefähr. Die diversen Whiskys da so aus Schottland, die gibt's gefühlt auch alle schon seit 100, 200, 300 Jahren. Und die haben alle möglichen Krisen schon durchlebt. Im Moment ist mal wieder eine andere Krise, also so eine Zeitgeistkrise. Der junge Mensch insbesondere trinkt weniger Alkohol, macht dafür andere Sachen, wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber ich sag mal, das ist zum einen jetzt schon sehr stark eingepreist und zum anderen ist für mich auch immer so ein bisschen ein Indikator, du hast es eben gerade schon angesprochen, Sebastian, wenn auf einer Börsenwebsite oder in einem Börsenkanal sich die wenigsten Leute für ein bestimmtes Thema interessieren, dann werde ich immer hellhörig, weil dann ist meistens der Punkt gekommen, wo man kaufen muss. Und ich würde zum Beispiel, ich hatte selber schon vor, einen langen Artikel mal zu schreiben über Alkoholaktien und wollte dann sehen, wie der angenommen wird. Und wenn das wenige Klicks generiert, dann wäre das für mich ein relativ sicherer Indikator, dass man da jetzt unbedingt mal wieder hinschauen muss nach 50-75% Kursverlust bei diesen Werten, die ja vor 5 Jahren die Stars waren. Also damals Covid, die Leute saßen zu Hause und tranken. Dann, als sie wieder rausgelassen wurden in die Freiheit, gingen sie in Bars und dann wurde sozusagen das Rache-Trinken, das Revenge-Drinking, Revenge-Conviviality hat dann noch zu steigenden Absätzen geführt. Und da wurden diese Firmen teilweise mit dem 10-fachen bewertet der Umsätze. Also absurd hoch im Grunde genommen. Und jetzt kann man sie eher wieder kaufen zum, ich sag mal, 10-12-fachen des Gewinns. Da haben sich die Relationen ganz dramatisch verändert. Und Dinge kommen in Mode und gehen aus der Mode, nachdem die Menschheit seit Jahrtausenden Alkohol konsumiert, halte ich für wahrscheinlicher, dass auch weiterhin Alkohol konsumiert wird. Aber man muss da ein bisschen differenziert investieren. Zum Beispiel vielleicht, würde ich sagen, vielleicht eher auf Schwellenländer setzen, denn da holt der Konsument und die Mittelklasse holt gerade noch auf und dann konsumiert man eben auch Alkohol und vielleicht auch höherwertigen Alkohol. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mir das auf jeden Fall anschauen.
Da habe ich noch eine Frage, die ich dann auch gerne noch an dich weitergebe, Lars. Aber vielleicht zuerst Sven. Ich bin ja selbst schon länger in Diageo investiert. Ich bin jetzt kein Fan von Turnaround. Jetzt habe ich halt einen Turnaround bekommen hier. Drastic Dave, wie der CEO als Spitzname genannt wird, wird wahrscheinlich hier aufräumen. Aber normalerweise bin ich ja eher der ETF-Heini und kaufe gerne einen Sektor. Aber hier bin ich voll bei dir, Sven. Ich würde hier differenzieren. Und zwar würde ich sagen, diejenigen, die viel Bier im Portfolio haben, also gerade in den Constellation Brands, die sehe ich viel gefährdeter, weil der Bierkonsum statt zurückgeht. Wie eine Diageo, wo du diese Premium-Marken hast, wo du viel Geld verdienst mit Scotch, den kannst du mit mehr Geld nicht reproduzieren, weil der braucht halt, ich glaube, 3 Jahre und einen Tag mindestens in Eichenfässer, damit er überhaupt verkauft werden darf. Und die haben halt auch ihr Exposure in Richtung Indien, Lateinamerika und Südafrika. Also da würde ich die Lupe genauer drauf machen. Premium-Segment, denke ich, wird weiter wachsen. Da werden wir auch noch Konsumenten bekommen. Aber wenn du halt einfach Bier machst und einfach die normalen Getränke, Gewohnheiten erfüllst im kleineren Preissegment, das könnte hart werden. Kannst du das, willst du so unterschreiben oder?
Würde ich zu 100% so unterschreiben. Und genau, in dem Spirituosenmarkt, diese Marken sind unersetzbar. Und also ich sag mal, wir sind ja alle nicht mehr ungefähr 22, also wahrscheinlich kann sich jeder noch erinnern an in den 80er Jahren, als mal diese New Coke eingeführt wurde, diese neue Cola, was ein absolutes Desaster war. Und da ist dann auch die Coca-Cola-Aktie mal abgeschmiert und war mal vorübergehend völlig out. Buffett hat damals, glaube ich, noch seinen Anteil aufgestockt. Also bei solchen zeitlosen Marken, die es schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gibt, da gibt's immer mal wieder die Chance, dann zu kaufen, wenn es gerade out ist. Und da scheinen wir im Moment gerade im Spirituosenbereich angekommen zu sein.
Lars, gesoffen wird immer. Gilt das weiterhin? Vielleicht nicht für dich?
Ja, insofern bin ich zumindest kein guter Testimonial. Aber also was Sven, ich habe da was ganz Wichtiges angesprochen. Ich glaube nämlich diesen Spike, den wir zu Corona-Zeiten oder kurz danach gesehen haben. Wenn man sich die Aktien sind ja teilweise sehr, sehr lange an der Börse. Und da sieht man, dass die irgendwie so um ihre Compounding Rate herum wachsen und dann ausschütten und mal läuft das eine Unternehmen etwas besser, mal ein anderes, aber die mit starken Marken sind eigentlich alle ganz gut gelaufen. Also es wäre immer besser gewesen, inklusive Dividendenausschüttung, als jetzt beispielsweise eine Staatsanleihe zu kaufen. Und jetzt haben wir halt in diesem langen Chart den Ausbruch zur Oberseite gesehen und wie immer, sehr häufig, kommt auf diese steile Bewegung dann eine ebenso starke Bewegung, die eben von diesem Mittelwert sich entfernt zur Unterseite. Und das ist das, was wir jetzt wahrscheinlich sehen. Und daher glaube ich auch, insbesondere, es gibt ja auch viele Investoren, die sich ein Portfolio aufbauen, nicht nur aus spekulativen Werten, auch wenn das Salz in der Suppe ist, sondern die sagen, ne, ich betreibe hier Vermögensaufbau, ich möchte auch so eine Art passives Einkommen. Das kann jeder nur selber beurteilen, ob er das später braucht. Und dafür sind diese Werte eben geeignet. Und wenn man da starke Marken hat, dann gehe ich auch davon aus, dass man jetzt eher einen guten Einstiegszeitpunkt erwischt. Die Variable, die ich momentan nicht so gut einschätzen kann, ist, ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Studie gelesen, dass man Also selbst die CEOs dieser großen Marken, nicht nur von denen, sondern es ging da auch Mondelez und so weiter, also die so Schokolade-Süßigkeiten machen, die anerkennen, dass die GLP-1, also Wegovy, Ozempic und so weiter, dass diese, zumindest mal in den USA, diese Produkte einen Effekt haben, weil das eben, ja, Süchte werden dadurch blockiert und alles, was Spaß macht, wird dadurch blockiert, könnte man sagen. Aber es natürlich hat einen medizinischen Zweck in vielen Fällen. Und je nachdem, wie sich das ausbreitet, ist das sicherlich etwas, was kurzfristig auch den Konsum hier beeinträchtigen kann. Nur auch da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie viele dieser Produkte tatsächlich aus medizinischer Sicht notwendig sind und wie viele das als Modeerscheinung nehmen. Und wenn es eine Mode wäre, dann ist es wie jede Mode etwas Vorübergehendes. Also ich wage die Prognose, dass wir in den nächsten, ich sage jetzt mal 10 Jahre, da bin ich auf der sicheren Seite, werden wir auch erleben, dass Size Zero und du siehst jeden Muskel und jedes Gelenk mal nicht die das ist, was, weiß ich nicht, die meisten als Vorbild hier irgendwie mit sich bringen. Ich weiß nicht, ob es gleich wieder Rubensformen werden. Das wäre schön für dich, Sebastian, aber nein, ich meine kräftig. Also was ich damit sagen will, das ist, ich möchte das auch nicht überbewerten, diesen Einfluss.
Ich wollte noch, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, ich wollte noch ergänzen, ich habe eine Studie gelesen, 13% der Amerikaner nehmen bereits in irgendeiner Form abnehmen, ja. Spritzen oder Tabletten oder sonst was und 50% derjenigen sagen, sie verzichten oder haben gar keinen Bedarf mehr nach Alkohol oder Süßem oder sonst was. Also es ist ein ernstzunehmender Faktor. Vielleicht abschließend noch, Lars, hast du im Bereich dieser Hassaktien irgendeinen Favorit momentan auf der Watchlist oder sagst du, da muss ich erst gucken, wie sich der Markt entwickelt?
Nee, also ich bin ja im Dividendendepot in der Diageo investiert. Im Nachhinein hätte es einen besseren Kaufzeitpunkt gegeben, keine Frage. Aber ansonsten würde ich glaube, dass starke Marken, die es schon lange gibt, dass das in einer Welt, wo Marken immer wichtiger werden, ganz viele Dienstleistungen und werden beliebiger, umso mehr glaube ich an eine Welt, in der es Marken und Brands braucht. Und darauf würde ich schauen, dass da ein gutes Portfolio ist. Also wenn du der vierte oder fünfte bist, der sagt, ich mache jetzt auch noch einen Energy Drink, das ist für mich leichter disruptierbar als die Cognac-Sorten und die es schon sehr lange gibt, die es vermutlich auch noch in langer Zeit geben wird.
Wie beispielsweise Scotch von Macallan, war mein bevorzugtes Gift. Sven, hast du eine Aktie in dem Segment noch, wo du sagst, da guckst du drauf oder entscheidest du situativ?
Ich würde mich zu 100% an das dranhängen, was Lars gerade gesagt hat.
Dann lassen wir das so stehen. Lars hat auch was gesagt, das bringt mich zur nächsten Überleitung. Ja, Marken, die es schon lange gibt. BMW, wir hatten vor kurzem, ja, das weißt du vielleicht nicht, Sven, wir hatten hier über die deutsche Autobranche diskutiert und wir hatten dann bei uns in der App auch so ein kleines Posting, wo wir gesagt haben, also wenn wir jetzt einen Wert wählen müssten aus der Autobranche, dann habe ich mich zumindest festgelegt und sagte BMW. Ich bin investiert in Ferrari, aber ich wollte nicht immer Ferrari nennen. Und damals BMW, das Modell war ausverkauft, die Zahlen, die Prognosen waren gut. Und jetzt diese Woche kommt natürlich der große Hammer. Und das sagt Lars bei diesem Margeneinbruch. Was sagst du da, Lars, dazu? 1,3 bis 3% noch. Und du hast gesagt,
also unter 1% Marge wäre nicht produzieren die sinnvollere Entscheidung. Fairerweise, da man Gehälter und Löhne weiter bezahlen muss, wird das nicht passieren. Genauso wenig wie Ölunternehmen aufhören zu produzieren, nur wenn der Preis unter eine bestimmte Marke fällt. Also das war natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint. Im Übrigen die Steilvorlage, dass du BMW bei unserer Autowette genommen hattest, die habe ich ganz vergessen. Ja. Das wäre ja noch viel besser gewesen. Also für mich ist es gut gelaufen bisher. Wobei fairerweise mein chinesischer Titel X oder Xpeng, ja, die sind jetzt auch nicht gerade durch die Decke gegangen. Also mit Automobilaktien ist es so ähnlich wie mit Airline-Aktien. Kann man auch einen großen Bogen drum machen. Also ich habe schon so oft jetzt über Automobilaktien gewettert, dass ich selber bald aufhören möchte damit. Weil wenn schon irgendwas am Boden liegt, dann noch nachzutreten, ist vielleicht auch nicht die feine Art. Aber wenn man sich insbesondere nicht nur das angesehen hat, was BMW gesagt hat, sondern jetzt auch auf der Jahreshauptversammlung von Volkswagen. Das sind alles Krisenaussagen. Also wir müssen so und so viel abbauen. Und selbst dann können wir nicht genau sagen, ob das reichen wird, um unsere Ziele 2030 zu erreichen. Also zu sagen, wir sind, ich glaube, Volkswagen ist irgendwo bei 3 oder 4% und dann einfach zu sagen, wenn wir es so machen, sind wir 2030, sind wir bei 10 bis 12%. Das klingt für mich wirklich schwierig. Der Wettbewerb ist enorm hoch und ich darf jetzt bei jedem Investment zumindest mal fragen, warum sollte ich in diesem großen Universum an Aktien, die mir geboten werden, warum sollte ich da einen deutschen Automobilbauer nehmen? Und mir fällt einfach kein Grund ein.
Ich gebe es mal an Sven. Sven, sind aufgrund der Bewertungen deutsche Automobilbauer, sind das schon undervalued Shares oder ist das so ein strukturelles Problem, dass du sagst, lass ich bleiben?
Also ich wünsche mir seit gefühlt so ungefähr 2 Jahren, dass diese Aussage richtig wäre. Ich bin ja konträrer Investor und ich bin im Grunde genommen auch, also bin Europäer und bin irgendwie deutschen Autoaktien und Autoherstellern gegenüber positiv geneigt, weil ich die Marken gut finde. Ich bin mit denen ja auch aufgewachsen. Und ich schaue mir immer mal wieder so diverse europäische Autoaktien an und muss gestehen, um da so ein bisschen auch nochmal das zu wiederholen, was Lars gerade gesagt hat. Ich finde einfach keinen Grund, der mich davon überzeugen würde, da jetzt zu investieren. Von den ganzen anderen Chancen, die man an den Märkten hat, mal ganz abgesehen. Also es ist einfach aus meiner Sicht schwer nachzuvollziehen, wieso jetzt zum Beispiel gerade in Deutschland, wo man sich ja so schwer tut, mal vernünftige Reformen durchzuführen, wieso da jetzt die Autobauer den großen Durchbruch schaffen sollten, wenn es darum geht, sich mal in Anführungszeichen neu zu erfinden oder drastische Maßnahmen zu ergreifen. Und ich bin ja selber jemand, ich habe keinen Führerschein, ich fahre kein Auto, also ich bin da relativ emotionslos und beobachte die Welt aber wahrscheinlich aus, ich sag mal, ein paar mehr Perspektiven heraus als die meisten anderen. Ich fahre zum Beispiel wahnsinnig viel Uber an diversen Orten auf der Welt. Und es war ganz interessant zu sehen aus meiner Sicht, vor 2 oder 3 Jahren waren überall die Uber-Taxis Teslas und es war irgendwie total cool. Das waren irgendwie gefühlt tolle Autos und man stieg da gerne ein und fühlte sich irgendwie, als würde man so ein bisschen was Besonderes erleben. Und jetzt so in den letzten 12 Monaten waren auf einmal die Hälfte der Ubers überall chinesische Marken, von denen ich vorher noch nie gehört hatte, die aber schöner waren vom gefühlten vom Fahrerlebnis als diese Teslas und von denen man so mitkriegt, die kosten ungefähr die Hälfte. Also bessere Autos für die Hälfte des Preises und dann der Deutsche mit seiner, ich sag mal, Schwierigkeit, drastische Reformen durchzuführen. Da wüsste ich nicht, warum ich die Aktie kaufen sollte. Und so billig sind sie dann auch wieder nicht. Also eine BMW, also wenn die sich, ich habe die Zahlen von Goldman Sachs mir heute Morgen gerade mal aktuell rausgezogen, wenn die ihre Zahlen erfüllen, ihre Prognosen erfüllen würden, dann hätten sie einen 2028er KGV von 4,5. Aber das ist eben, wenn sie den Turnaround schaffen. Und ansonsten sind sie halt eben mit einem ganz anderen Multiple bewertet und dann in der ganzen Gemengelage wüsste ich nicht, warum ich da investieren sollte. Also ich finde BMWs total cool und würde mir hoffen, dass die da die Kurve kriegen. Aber gefühlt sehe ich das irgendwie noch nicht.
Ich gebe euch mal noch einen Störer rein, weil ich habe natürlich schon ein Gefühl, was ihr antworten würdet. Und ich glaube, vielen geht's so. Und wäre ich jetzt nicht der Moderator, hätte ich ähnlich geantwortet bis vor wenigen Tagen. Denn ich habe in der Wirtschaftswoche eine Meldung gelesen, und zwar vom Automobilzulieferer Aumovio. Und Aumovio hat mit der Belegschaft vereinbart, dass 3 Stunden pro Woche länger gearbeitet wird, ohne Lohnausgleich. Also ist das vielleicht jetzt der Druck, dass der Druck so hoch ist? Und ich war auch wirklich überrascht. Ich habe den Artikel 2-mal gelesen. Ich habe mit meiner Freundin dann gesprochen. Die ist Anwältin für Arbeitsrecht, wie man das macht. Das sind wohl Ergänzungstarifverträge. Aber ist das jetzt das, wo man sagt, okay, wir haben so einen Druck in Deutschland, auch in der Industrie, in der Automobilbranche. Wir müssen wieder mehr arbeiten. Wir müssen auf Gehalt verzichten. Und dadurch vielleicht können wir wieder Premium-Nischen schaffen. Ich bin jetzt bei BMW, wo wir vielleicht zukünftig Geld verdienen können und nicht mit den Chinesen mithalten im Preiskampf. Aber also, dass wir 3 Stunden mehr arbeiten, muss ich sagen, Respekt an die Belegschaft, die das angenommen hat. Aber ist das vielleicht so ein Wendepunkt, der da entstehen könnte? Lars?
Also aus meiner Sicht ist die, man darf, also ich glaube so die Gewerkschaftsvorsitzende, insbesondere dann in Niedersachsen bei VW, das sind schon, die sprechen in der Politik ein gewichtiges Wort mit, das kann theoretisch passieren und natürlich, wenn du mehr Arbeit bekommst und musst weniger Arbeit bezahlen, dann ist das ein Vorteil, aber das ändert dann nichts an den strukturellen Problemen. Wenn du sagst, du willst eine Flaute irgendwie überbrücken und dann wird es aber auch wieder besser und dann kannst du es auch wieder zurückdrehen. Dann ist das vielleicht für einen Zulieferer eine Perspektive. Aber ehrlicherweise, wenn ich mich bemühen müsste, gezwungen werde, eine positive Perspektive für deutsche Automobilbauer zu zeichnen, dann vielleicht, dass sie ähnliche Wege gehen wie die Chinesen. Also die zumindest zum Teil ja ihre Automobilwirtschaft massiv substituiert haben. Klar, wenn Volkswagen oder BMW oder Daimler in Deutschland weniger Steuern bezahlen müssten oder andere Erleichterungen bekommen oder Subventionen bekämen und, dann wäre dem Aktionär erstmal egal, was den Gewinn verbessert. Das könnte durchaus einen Impuls geben. Ich will das noch nicht mal ausschließen, weil natürlich sehr viele Menschen, also es wird für einen Politiker immer dann eng, wenn es zu viele Wähler auch direkt betrifft. Und dass die Automobilwirtschaft für Deutschland volkswirtschaftlich noch eine Bedeutung hat, das würde ich schon sagen. Und von daher kann es natürlich solche Maßnahmen geben. Ist jetzt, wie gesagt, konstruiert optimistisch, aber das kann natürlich passieren und im Rahmen einer Entwicklung, die sowieso mehr zumindest mal protektionistischere Züge annimmt, überall, will ich das nicht ausschließen, dass der politische Druck hier so hoch wird, dass man sagt, okay, dann müssen wir auf andere Art und Weise nicht nur den Käufer mit 2.000 oder 3.000 Euro animieren, sondern direkt das Unternehmen unterstützen.
Kannst du auch, Sven, da einen positiven Trigger konstruieren? Oder sagst du, wir müssen da noch warten, da ist so viel im Argen, das wird nichts.
Die Übermacht der Konkurrenten ist da im Moment so groß. Also es fällt mir sehr, sehr schwer, da ein Szenario aufzumalen, das auch politisch irgendwo realistisch ist. Das muss ja auch umgesetzt werden, sowas muss ja auch finanziert werden. Ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es einfach nur nicht. Aber vielleicht fehlt mir auch einfach die Fantasie. Mal gucken, was die Leute in den Kommentaren so sagen. Vielleicht kommen ja einige mit guten Ideen um die Ecke. Ich werde mir die Kommentare unten auf jeden Fall anschauen und vielleicht inspiriert mich und informiert mich das. Ich bin ja auch so gefühlt ein bisschen weit weg aus Deutschland. Also bin da sicher nur eine Randmeinung, was das Thema anbelangt.
Also wir wären ja jetzt auch ein schöner Kontraindikator, muss man auch sagen. So bärisch, wie wir da durchziehen, wenn ich nicht derjenige wäre, der hier gerade gesprochen hat, dann würde ich schon langsam mal jetzt drauf gucken. Also.
Naja, man muss ja auch mit dem Timing irgendwann recht haben. Das ist ja auch das. Du kannst ja lange sagen, ja, die sind unterbewertet, gut, ja. Aber ja, wenn du dann 8 Jahre investiert warst und gehst raus und im 9. Jahr passiert was, dann ist es auch natürlich. Also sind ja immer 2 Faktoren. Aber abschließend noch, letztes Thema, Sven, du hast noch eine Außenseiterchance oder Wette dabei, wo du sagst, da guckst du gerade drauf, da könnte was passieren.
Genau, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, Großbritannien ist eigentlich kein Wert, wo man mal so den ganzen Index kaufen sollte, das ganze Land durch einen ETF. Aber für Polen würde ich mir sowas durchaus überlegen. Also ich bin seit vielen Jahren großer Polen-Fan. Ich war 2018 zum ersten Mal dort für ein paar Wochen und habe seither die Fahne hochgehalten für Polen und auch die polnische Börse. Hatte mal 2020 auch eine Investorengruppe darüber gebracht. Da waren wir mit 30 Lesern. Haben wir uns Börsen-AGs in Polen angeschaut. Ich war da ein bisschen früh. Die Börse war extrem niedrig bewertet und ich habe damals schon eine Dynamik gesehen und gefühlt, die mich erinnert hat an Deutschland in den 80er Jahren. Und ich habe damals immer gesagt, Polen ist das neue Deutschland. So ein bisschen provokativ, aber durchaus auch ernst gemeint. Und jetzt in den letzten Jahren ist die polnische Börse auch gut gekommen. Also ich hatte mir zum Beispiel dort ausgesucht als einen meiner Lieblingswerte, die polnische Börse, also die Börse selber ist an der Börse, so wie auch die Deutsche Börse AG oder die London Stock Exchange. Und die hat sich nach einer etwas längeren Anlaufphase, wo wir gute Dividenden kassiert haben, hat sich das jetzt auch bestens entwickelt. Und warum sage ich jetzt, dass man vielleicht sich mal einen Polen-ETF anschauen sollte? Also irgendwann wird der Krieg in der Ukraine ja auch mal vorbei sein und dann kommt da das ganz große Aufbauprogramm, so wie man da jetzt für den Iran auch schon drüber spricht. Und ich sage immer 2 Zahlen, wenn es um die Ukraine geht. Also die Wirtschaft dort hat ein Bruttosozialprodukt von 200 Milliarden Dollar und der Westen spricht davon, 500 bis 800 Milliarden dort zu investieren. Da kann man dann immer noch differenzieren, stimmen diese Zahlen. Also zum Beispiel gibt es dort auch einen großen informellen Wirtschaftssektor. Also das Bruttosozialprodukt ist eigentlich wahrscheinlich eher 400 Milliarden Dollar, schon doppelt so hoch wie die offizielle Zahl. Aber im Großen und Ganzen läuft es halt eben darauf hinaus. Da wird ein riesiges Wiederaufbau und auch einfach Modernisierungs- und Stärkungsprogramm dann irgendwann mal gefahren werden. Und wer profitiert davon sehr stark? Unter anderem eben auch Polen. Die sind zwar historisch immer wieder, haben sich nicht so gut verstanden, aber wirtschaftlich sind sie halt einfach eng miteinander verbunden. Und viele polnische Konzerne werden da ein super Geschäft machen. Und in Vorwegnahme dessen, keiner weiß, wie lange dieser Krieg noch geht und das ist alles ganz furchtbar, aber in Vorwegnahme dessen läuft die polnische Börse schon ganz gut und auch einfach getrieben durch den soliden Fortschritt und das hochwertige Wachstum, was dort generiert wird. Also vielleicht keine schlechte Idee, wenn man so ein bisschen deprimiert ist, was Deutschland anbelangt, sich einfach mal einen Polen-ETF zu kaufen und zu schauen, was das Nachbarland so macht. Da geht es eigentlich ganz gut voran.
Gibt auch, Stichwort ETF, zwei Produkte, die aktuell also hier in Europa zugelassen sind. Eins kann man eigentlich vergessen, da ist 1 Million Euro investiert und das andere von iShares 789 packen wir euch mal noch in die Podcast-Folge in die App mit rein, also mit eSIN, wer da Interesse hat. Ja, abschließend, Lars, ist Polen für dich auch interessant? Hast du da mal einen Blick überhaupt drauf geworfen? Ich hatte mal letztes Jahr Budimex, falls du den kennst, Sven, den polnischen Baukonzern, gekauft, auch so als Reconstruction Play und dann wieder verkauft. Also ich habe auch so eine Polen-Affinität und habe da immer mal wieder so ein Auge drauf. Lars, wie ist es bei dir?
Ja, einzelne Werte. Ich habe immer mal die Dino Polska mir angesehen. Also Supermärkte außerhalb von Deutschland heißen, meine Frau ist Spanierin und auf den Kanaren oder auch auf dem Festland heißt alles immer Hyperdino oder sonst irgendwie Dino. Und Dino Polska ist eben ein polnischer Einzelhandelskonzern und die sind auch lange Zeit sehr gut gewachsen. Wie oft, wenn dann ein Wert oder ein Unternehmen schnell expandiert und die Zinsen für einen längeren Zeitraum hoch bleiben, dann straft die Börse das ein bisschen ab. Aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgesehen, also ich bin aktuell nicht investiert, aber die Bewertung von dem Unternehmen ist deutlich zurückgekommen. Wie gesagt, beim Wachstumsunternehmen muss man immer eine ungefähre Vorstellung davon haben, also wie ist da die Finanzierungsstruktur und. Aber das sieht ganz interessant aus und sie ist jetzt deutlich günstiger zu haben. Ich muss sie mir mal wieder etwas genauer anschauen.
Sehr genauer anschauen, das würde ich sagen, ist das Schlusswort. Sven, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Gerne wieder.
Heute war ganz meinerseits.
Ja, Lars, und zu dir muss ich eh sagen, gerne wieder, weil wir uns ja nächste Woche wiedersehen.
Ja, mitgehangen, aber das wird schon. Ja, danke dir, Sebastian.
Dann, ja, gerne und dann schönen Sonntag an alle, schöne neue Woche und bis nächstes Mal, dann moderiert auch Timo wieder. Bis dann.